So, ich möchte heute Morgen beim kleinen Rätsel beginnen. Und zwar möchte ich, dass jeder von euch gleich etwas in der Hand hält, was er die ganze Predigt durch bitte in der Hand behält. Ich hoffe, ihr habt es alle mitgebracht. Es ist ein ganz wichtiges Teil, meist klein. Und ich habe mich deswegen schon öfters geärgert, weil wenn man es vergisst, dann muss man meist wieder zurück, es holen. Und besonders ärgerlich ist es, wenn man es verliert. Wisst ihr schon? Okay, ich gebe euch noch einen Tipp. Jesus spricht zweimal in der Bibel selber von der Gemeinde und benutzt beides Mal diesen Begriff. Okay, hat auch was mit der Jahreslosung zu tun. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Okay, habt ihr wahrscheinlich in der Tasche. Es geht hier um einen Schlüssel. Ich möchte, dass ihr eure Schlüssel rausholt. Genau, wenn jemand keinen hat, weiß nicht, teilt mit dem Nachbarn oder so. Das wäre mir wichtig, dass jeder seinen Schlüssel, genau. Und wenn ihr einen Autoschlüssel habt, könnt ihr auch ruhig zeigen, was ihr für einen habt. Kein Problem. Haltet diesen Schlüssel in der Hand, damit ihr das, was gleich alles gesagt wird, immer, wenn ihr morgen diesen Schlüssel benutzt, daran denkt. Schlüssel sind doch etwas Wichtiges, nicht wahr? Und Jesus, er spricht zweimal im Matthäus-Evangelium über Gemeinde, mehr nicht. Und ich möchte mit uns heute Morgen diese beiden Stellen betrachten, was Jesus da eigentlich sagt. Er startet in Matthäus 16 und Matthäus 18, das sind die beiden Kapitel, wo das vorkommt. Und Jesus startet mit einer Umfrage und fragt die Leute oder fragt seine Jünger, wer er denn sei. Wir kennen die Geschichte. Und dann kommen unterschiedliche Antworten und Petrus irgendwann sagt, du bist der Christus. Du bist der Sohn Gottes. Und daraufhin gibt Jesus dieses Versprechen, was wir in Matthäus 16 dann ab Vers 18 dann lesen. Achso. Und dann sagt Jesus zu Petrus, ich sage dir, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Und dann sagt er, und ich will dir den Schlüssel des Himmelsreichs geben. Und was du auf Erden binden wirst oder was du auf Erden zuschließen wirst, soll auch im Himmel zugeschlossen sein. Und was du auf Erden lösen wirst oder öffnen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein oder geöffnet sein. Jesus spricht hier zum ersten Mal von seiner Gemeinde. Und es wird deutlich, dass Jesus derjenige ist, der diese Gemeinde bauen wird. Er gibt nicht Petrus den Auftrag, die Gemeinde zu bauen, sondern er sagt, ich werde auf diesen Felsen, ich werde auf dieses Bekenntnis hin meine Gemeinde bauen. Jesus ist und bleibt das Fundament. Nicht Petrus wird dieses Fundament. Es ist Jesus. Es ist Jesus, der hier handelt. Und es ist auch Jesus, der hier diesen Schlüssel weitergibt. Aber dieser Schlüssel ist auch echt. Mit diesem Schlüssel, den ihr in der Hand habt, kann man tatsächlich etwas öffnen. Kann man tatsächlich etwas bewirken. Und wenn Jesus hier das so sagt, dann meint er das auch so. Alles, was Petrus wirklich tun wird, wird auch im Himmel Bestand haben. Wird sich Gott dahinter stellen. Alles, was du, Petrus, hier öffnen wirst, soll auch im Himmel geöffnet sein. Und alles, was du zumachst, soll auch im Himmel geschlossen sein. Und wenn wir das Leben von Petrus so weiterlesen, dann sehen wir das, dann können wir das sehen in der Apostelgeschichte ganz deutlich. In Apostelgeschichte 2, wo er diese Pfingstpredigt hält, wo er etwas aufmacht, wo er das Evangelium den Juden eröffnet und wo die erste Gemeinde entsteht, wo 3000 Leute sich zu Jesus dann bekehren. Oder auch später, wo er nach Samaria geht und auch dort diesem Mischvolk die Tür öffnet, die Himmelstür öffnet. Oder auch den Heiden später bei Cornelius, wo er im Gebet ist und dann diese Vision bekommt und Gott ihm ganz klar zeigt, diese Tür sollst du auch öffnen. Und dann wird für ihn auf einmal klar, dass es nicht mehr um diese Reinheitsgebote und um diese Essensvorschriften geht, sondern dass Gott auch die Heiden, das nichtjüdische Volk, ins Himmelreich haben möchte. Und all diese Türen und Tore und Dinge, die Petrus hier löst und auftut, haben Bestand und haben im Himmel bis heute eigentlich Bestand und sind geöffnet. Gott stellt sich hinter diese Taten und Gott nimmt das hier ernst, wenn er jemandem den Schlüssel gibt. Nun ist klar, dass wir ja nicht Petrus sind und dass Petrus auch in der heilsgeschichtlichen Stellung etwas Besonderes innehatte. Und sicherlich können wir diesen Vers jetzt nicht unbedingt so eins zu eins auf uns münzen. Aber in der zweiten Stelle, in Kapitel 18, da gebraucht Jesus nochmal dieselbe Formulierung. Und hier meint er aber nicht einen Einzelnen, sondern hier spricht er zu allen Jüngern. In den Versen davor geht es wieder um Gemeinde. Und er sagt, wahrlich, ich sage euch jetzt, alles, was ihr binden werdet, soll auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was ihr löst oder öffnet, soll auch im Himmel gelöst und geöffnet sein. Genau dieselbe Formulierung. Jesus gibt hier also nicht nur dem Petrus diesen Schlüssel, sondern er gibt ihn allen seinen Jüngern. Alle, die Jesus nachfolgen, haben so einen Schlüssel bekommen. Und je nachdem, was wir mit diesem Schlüssel machen, ob wir Dinge öffnen oder ob wir Dinge zumachen, es hat Bestand im Himmel. Gott stellt sich hinter unsere Taten. Die Gemeinde als solches, die Gemeinde als Ganzes hat auch einen Schlüssel bekommen. Und es ist nicht ganz unwichtig, wie wir damit umgehen. Wir haben eine Verantwortung. Du und ich, wir haben mit diesem Schlüssel eine Verantwortung. Und alles, was wir hier auf der Erde tun, hat Auswirkungen. Nicht nur hier auf der Erde, sondern direkt auch im Himmel. Wir können zuschließen und wir können öffnen. Wir können Menschen den Zugang zu Gott verweigern oder ihnen das nahelegen. Wir können Beziehungen und Leben kaputt machen oder wir können sie reparieren und wiederherstellen. Aber wir können auch Dinge binden. Und so zumachen, dass sie keinen Zugang haben. Wir können die Sünde bewusst und aktiv ausgrenzen. Paulus spricht davon, dass wir die Sünde aus unserer Mitte heraustreiben. Dass wir Lügen binden. Dass wir Zwänge und Süchte durchbrechen. Mit dem Schlüssel. Der ganz konkrete Zusammenhang hier, worüber Jesus spricht, in Vers 15, ich habe das jetzt nicht auf der Folie, aber in Matthäus 18, ab Vers 15, da spricht Jesus davon und sagt, er spricht über Beziehungen innerhalb der Gemeinde. Und da sagt er, sündig dein Bruder, sündig deine Schwester, sündig dein Nächster, dann hast du etwas zu tun. Und zwar sagt Jesus so, geh hin und weise ihn zurecht. Zwischen dir und ihm alleine, hört er auf dich, so hast du deinen Nächsten gewonnen. Also Jesus gibt hier ein Fallbeispiel. Also wenn du in der Gemeinde an deinem Nächsten jemanden siehst oder von jemandem weißt, wo du denkst, das ist nicht in Ordnung, da ist vielleicht Sünde oder es gefällt dir nicht, dann sagt Jesus hier, geh hin, geh du selber hin. Er sagt nicht, warte ab. Er sagt nicht, erzähl das deinem Nachbarn. Er sagt nicht, warte, bis die Ältesten das geregelt haben. Sondern er sagt, geh hin. Geh du selber hin. Es fällt dir doch auf. Und dann sprich mit ihm. Und vielleicht ist das ja geklärt. Vielleicht sieht er das ein. Vielleicht aber auch nicht. Dann sagt Jesus, dann hol jemand anderes mit dazu. Dann geh zu zweit oder zu dritt hin. Vielleicht bist du ja auch derjenige, der das vielleicht falsch sieht. Hol dir jemanden dazu. Und wenn er das dann einsieht, dann ist das geklärt. Und wenn nicht, was ist dann zu tun? Dann sagt Jesus, dann erst geh vor die Gemeinde. Und hört er auch nicht auf die Gemeinde, dann sagt Jesus, dann soll es für dich jemand sein, der als nicht Jünger, als jemand, der nicht mehr nachfolgen will, golden wird. Und dann kommt dieser Vers, wo Jesus sagt, so könnt ihr Dinge binden und so könnt ihr Dinge lösen. Das ist mir ein konkret hier auf unsere Gemeinde gemünzt irgendwie wichtig geworden, dass wir ein Stück weit auf diese Reihenfolge vielleicht Acht geben. Wenn uns Dinge auffallen, dann ist das in erster Linie meine Verantwortung, das, soweit es möglich geht, das anzusprechen. Direkt, möglichst sofort oder schnellstmöglich, dass wir das nicht gären lassen, nicht Dinge erst richtig wachsen und manifestieren lassen, sondern wenn wir etwas Falsches entdecken, das dann direkt ansprechen. Wir haben diesen Schlüssel, ihr Lieben. Und wie nutzen wir ihn denn jetzt? Wie können wir Dinge lösen und wie können wir Dinge binden? Wie können wir Dinge öffnen und wie können wir Dinge zuschließen? Jesus sagt das im nächsten Vers, den wir alle kennen. Wahrlich, ich sage euch, wenn zwei unter euch einig werden auf Erden, worum sie bitten wollen, so soll es ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Ich hoffe, es überrascht euch jetzt nicht, dass die Betätigung dieses Schlüssels das Gebet ist. Wir lesen sehr viel vom Gebet in der Bibel, aber hier ist eine ganz besondere Lektion, glaube ich. Weil hier steht, wo zwei oder drei sich einig sind. Das heißt, diesen Schlüssel, den können wir nicht ohne weiteres alleine betätigen. Sondern Jesus sagt hier, wo zwei, vielleicht gibt es eine Gemeinde, wo nur zwei Leute sind, aber auch hier, wo wir 200 sind, Jesus sagt, wenn ihr als 200 euch einig seid, um etwas zu bitten, wenn ihr als 200 Geschwister euch einig seid, Dinge zu öffnen, dann stelle ich mich dahinter. Dann werden diese Dinge geöffnet und sind auch im Himmel dann geöffnet. Gebet ist die Grundlage jeglichen göttlichen Handels. Wenn wir Gott handeln sehen wollen, dann ist das nur über das Gebet möglich. Und das auch nur in einem Gebet in der Gemeinschaft, wo zwei. Und wenn wir in der Apostelgeschichte die erste Gemeinde sehen, dann passiert genau das und genau in dieser Reihenfolge. Gleich nach der Himmelfahrt, wo Jesus in den Himmel gefahren ist, versammeln sich die Jünger. Und was tun sie? Sie beten. Ich weiß nicht genau, was sie gebetet haben. Vielleicht wissen sie selber nicht genau, wofür sie oder worum sie da beten sollen. Aber sie sind zusammen, nicht jeder für sich, sie sind zusammen und beten. Und dann kommt in Apostelgeschichte 2, wo Petrus dann aus dieser Gebetsgemeinschaft herausgeht und dann diese Predigt hält. Oder wir sehen das auch in anderen Situationen. Die Gemeinde ist immer wieder zusammen und betet. Und dann passieren die Dinge. Und dann wird Petrus aus dem Gefängnis freigelassen. Dann bebt die Erde und die Versammelten sind erfüllt, sind zugerüstet. Aber das passiert immer erst dann, wenn die Gemeinde betet. Ich glaube, euch ist nicht entgangen, dass das uns als Leitung der Gemeinde ein besonderes Anliegen in letzter Zeit ist. Dass wir genau dieses Gemeindegebet fördern wollen. Und ich glaube, dass wir da auch einen Auftrag von Gott haben, genau das einzufordern. Und darauf zu achten, dass das in dieser Gemeinde auch gelebt wird. Wir wollen Befreiung. Wir wollen Heilung. Wir wollen, dass Menschen Zugang zu Gott haben. Wir wollen Erweckung und wir wollen Wiederherstellung. Wir wollen Sendung. Aber das alles geht nur durchs Gebet. Das alles können wir nur machen, wenn wir bewusst und konkret und in Gemeinschaft darum beten. Jesus spricht immer wieder von dem Gebet und er gibt da unterschiedliche Lektionen. Ich habe das kurz mal aufgeschrieben, was Jesus so über das Gebet sagt. In Matthäus 6, in der Bergpredigt, spricht er einiges davon. Eine Lektion, die ich für mich daraus nehme, ist, er sagt, ihr sollt nicht plappern. Ihr sollt nicht plappern wie die Heiden und euer Gebet zur Schau stellen. Also es geht nicht darum, dass wir viele Worte machen oder dass wir besonders lange und in der Öffentlichkeit beten. Jesus sagt, Gott weiß schon, was ihr beten wollt. Deswegen meint nicht, wenn das Gebet besonders lange ist, dass das irgendwie anders erhört wird oder dann besser erhört wird. In Matthäus 6 sagt Jesus auch, geht ins Verborgene lieber. In der Luther-Übersetzung heißt das, geh ins Kämmerlein und schließ die Tür zu. Also geh dahin, wo du ganz alleine bist, wo du vielleicht deine Ruhe hast. Und Gott wird genau da sein. Gott wird dich dort erhören und wird dich dort belohnen. Und dann gibt Jesus uns in Matthäus 6 auch ein Mustergebet, das Vaterunser. Und auch in diesem Gebet wird klar, es geht in erster Linie um Gottes Dinge. Dein Wille, dein Name und dein Reich komme. Und dann gibt es eigentlich nur zwei Dinge, die für uns lebensnotwendig sind, wofür es sich lohnt zu beten. Jesus sagt, bete um dein tägliches Brot und um Vergebung deiner Sünden. Matthäus 7 spricht da davon, dass wir im Zusammenhang mit Bitten und Beten werden die Worte suchen und anklopfen gebraucht. Ich weiß nicht, ob wir mit Anklopfen so viel anfangen können und mit Suchen, weil wir haben ja irgendwie alles sofort verfügbar. Aber ihr wisst, ich puzzle gerne. Und beim Puzzeln muss man Dinge suchen. Und manchmal dauert das sehr lange. Und das Schöne beim Puzzle finde ich immer wieder, dass ich ganz genau weiß, das Ding ist ja da. Das Teil, was ich brauche, das liegt da. Aber es fällt nicht sofort auf. Ich sehe es nicht sofort. Und ich sehe den Zusammenhang vielleicht nicht sofort. Und da verbringe ich sehr viel Zeit. Das ist mein Hobby. Aber ähnlich ist das, glaube ich, auch mit dem Gebet, was Jesus hier meint. Geh nicht davon aus, dass du es einmal gebetet hast und dann muss das gleich in Erfüllung gehen. Er sagt, sucht, klopft an. Gott möchte, dass wir beständig dranbleiben. Das reicht nicht aus, wenn wir es einmal beim Frühstück gebetet haben und denken. Durchaus eine wichtige Lektion. Und dann sagt Jesus auch noch, wer bittet, der empfängt. Nur der, der bittet, der kann auch was empfangen. Und wir haben den Vers aus Jakobus 4, Vers 2 heute schon gehört. Das ist der Umkehrschluss. Wer nicht bittet, der empfängt auch nicht. Und Jakobus stellt in der Gemeinde fest, viele Dinge sind da nicht vorhanden. Er spricht da, dass da Streit ist, dass da Unmut ist, dass da Ungeistlichkeit ist. Und er sagt, ihr habt keine Vergebung, ihr habt keine Weisheit. Nicht weil ihr dessen nicht würdig seid, sondern weil ihr nicht bittet, weil ihr darum nicht betet. Also wir haben Dinge nicht, weil wir nicht gebetet haben. Und auch da nochmal gemünzt auf uns als Gemeinde, kann es sein, dass wir einige Dinge nicht haben und einige Dinge nicht so gut laufen, weil wir einfach auch nicht ausdauernd und beständig darum gebetet haben? Gebet macht auf jeden Fall einen Unterschied. Und Gott will Dinge tun, tut sie aber nicht, bevor wir nicht darum gebetet haben. Das ist, glaube ich, ein ganz großer, ja, vielleicht ein großes Geheimnis. Aber Gott möchte Dinge tun, tut sie aber nicht, weil wir nicht darum gebetet haben. Wer bittet, der empfängt. Ich möchte gleich einige Beispiele nennen, wo das ganz deutlich wird. Wo Gott Dinge tun möchte, sie aber nicht tut, weil keiner gebetet hat. Oder wo Gott Dinge tun möchte, sie aber erst wirklich tut, wenn jemand dafür betet. In Jakobus 5, Vers 17, da spricht Jakobus vom Elia. Und er wählte eine sehr schöne Formulierung. Elia war ein schwacher Mensch. Elia war ein schwacher Mensch wie wir. Und er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte. Und es regnete nicht auf Erden 3 Jahre und 6 Monate. Und dann betet er wieder ein Gebet. Und der Himmel gab den Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Elia, ein schwacher Mensch, so wie wir, aber das Gebet, was er spricht, das hat gewaltige Auswirkungen. Und warum ist das so bei Elia? Wir können die Geschichte in 1. Könige 17 nachlesen. Und da wird eins deutlich, Elia betet um den Willen Gottes. Elia betet im Prinzip darum, was Gott bereits zugesagt hat. Gott hat zu Mose gesagt, wenn ihr als Volk Israel mich ablehnen werdet und meine Gebote nicht mehr befolgen werdet und anderen Götzen hinterherlaufen werdet, dann werde ich euch strafen, dann werde ich euch züchtigen, dann werde ich gewisse Dinge tun. Und als Elia lebte, war König Ahab König in Israel, ein gottloser König, und seine Frau war ja Isabel, wir kennen die Geschichte, die diesen Baalskult, diesen Götzenkult in Israel hineinbrachte. Und Elia wusste, das ist das, was Gott gesagt hat. Das ist, was Gott gesagt hat. Gott hat gesagt, wenn ihr euch abwendet und euch anderen Göttern zuwendet, dann werde ich euch strafen. Und Elia macht hier nichts anderes, als das, was Gott bereits gesagt hat, in einem Gebet zu formulieren. Er sagt, Gott, strafe. Strafe Israel jetzt. Lass es nicht regnen. Lass es 3 Jahre und 6 Monate nicht regnen. Und in 1. Könige 17, nee, es ist schon 18, 1. Könige 18 im Vers 1, da sagt Gott nach langer Zeit, Ich lese den Vers auch gerade nochmal. Kam das Wort des Herrn zu Elia im dritten Jahr. Geh hin, zeige dich Ahab, denn ich will regnen lassen auf die Erde. Also Gott sagt zum Elia, die Zeit ist jetzt um und ich will es wieder regnen. Gott will es wieder regnen lassen. Und wenn wir das Kapitel weiterlesen, dann geht Elia zu Ahab, sagt ihm das, Gott will das wieder regnen lassen. Und was macht Elia dann? Geht er nach Hause und setzt sich hin und sagt, oh, endlich wird es regnen. Nein, sondern Elia geht und betet. Elia geht hin und betet. Er betet darum, dass es regnen soll. Aber warum macht Elia das denn? Gott hat doch gesagt, es wird regnen. Ich werde es regnen lassen. Warum geht Elia dann hin und betet dafür? Warum macht er das? Ja, weil er Gott kennt. Weil er weiß, Gott setzt seinen Willen genauso um. Gott setzt das, was er gesagt hat, genauso um. Erst wenn gebetet wird dafür. Und das war nicht nur einfach sein Gebet, lass es jetzt wieder regnen, Gott, und dann kam der Regen, sondern wir lesen es. Er setzt sich hin und schickt seinen Diener los, damit er gucken soll, ob da schon eine Wolke kommt. Und dann schickt er ihn los und sagt, siehst du schon etwas? Und er sagt, nein. Und dann sagt Elia das zweite Mal, geh hin und guck. Siehst du etwas? Nein. Und das hat er 7-mal gemacht. 7-mal schickt er ihn dahin. Und irgendwann sagt der Diener, ja, da ist ein kleines Wölkchen. Wir sehen das auch bei Daniel. Daniel liest den Propheten Jeremia und liest da von dieser Stelle, wo Gott sagt, nach 70 Jahren Gefangenschaft werde ich das Volk Israel wieder sammeln und wieder zurück in das Land führen. Und Daniel wusste, diese 70 Jahre sind fast vorbei. Das heißt, es wird bald soweit sein, dass Gott wieder das Volk Israel aus Babylonien zurück ins Land führt. Aber auch er setzt sich nicht hin und freut sich und sagt, ja, bald wird diese Zeit kommen. Sondern Daniel 9 lesen wir genau das. Er kniet hin und er betet. Er betet, dass das geschehen soll. Und er tut nochmal Buße und bekennt alle seine Sünden und die Sünden des Volkes und das aus der Vergangenheit. Und bittet Gott darum, dass er Israel wieder sammeln soll. Merken wir hier etwas? Gott sagt Dinge schon zu, Gott möchte Dinge tun, tut sie aber erst, wenn dafür gebetet wird. Oder nehmen wir das Beispiel von Mose und den Kampf gegen Amalek, gegen die Amalekiter, wo Jesus zu Josua sagt, such dir ein paar Männer und dann zieh in den Kampf und ich werde auf den Berg gehen und meine Hände hochheben. Und immer wenn meine Hände oben sind, werdet ihr gewinnen. Und so war es auch. Der Kampf findet statt, Mose ist auf dem Berg und hebt die Hände im Gebet. Und immer dann, wenn seine Hände erhoben sind, gewinnt Israel. Auch hier haben wir doch die Zusage vorher gehabt. Gott hat gesagt, er wird die Völker Kanaans vernichten vor Israel. Wieso passiert das dann nicht einfach so? Wieso ist dieser Kampf davon abhängig, ob Moses Hände oben sind oder nicht? Weil Gott sich an diesen Schlüssel bindet. Weil es eben doch einen Unterschied macht, ob Mose da steht und betet oder nicht. Oder denken wir an die Geschichte mit dem goldenen Kalb, wo Mose 40 Tage in der Gegenwart Gottes ist und da die Gesetze bekommt und dann runterkommt vom Berg und sieht, das Volk hat sich einen anderen Gott gemacht, hat sich dieses Kalb gemacht und tanzt da drumherum und betet es an und so weiter. Und dann sagt Gott zu Mose, Mose, ich will dieses Volk nicht mehr. Ich werde es jetzt vernichten. Und ich werde nur dich und Josua übrig lassen. Und von euch beiden mache ich ein Volk, was noch größer ist und was meinen Willen tun wird. Das ist der Wille Gottes, hat er gesagt und hätte er auch wahrscheinlich gemacht. Aber was macht Mose da? Er betet und fleht Gott an und sagt, nein, bitte nicht. Tu das nicht. Dein Name würde sonst gelästert werden. Was würden die anderen Völker denn auf einmal jetzt denken, dass du das mit deinem Volk nicht durchziehst? Und Gott lässt sich da umstimmen. Ein Gebet hat Auswirkungen. Ein Gebet macht sehr wohl einen Unterschied. Ich hoffe, das ist, wir können dem etwas ja, abgewinnen oder dem das nachvollziehen, dass Gott viele Verheißungen gegeben hat und dass Gott vieles gesagt hat, was auch passieren wird, aber dass das erst passiert, wenn gebetet wird, wenn die Gemeinde betet. Vielleicht ein letztes Beispiel. In der Offenbarung ganz am Ende heißt es, sagt Jesus selbst, ich komme bald. Ich werde bald kommen. Und dann lesen wir, und der Geist und die Braut sprechen, komm, Herr Jesus. Genau das. Jesus, Gott sagt etwas, was er tun wird, aber es muss dafür gebetet werden, damit das auch geschieht. Welche Dinge wollen wir im Reich Gottes bewegen? Wo wollen wir einen Unterschied machen? Wo sind die Dinge in deinem und meinem Leben und in unserem Leben als Gemeinde, wo Gott sagt, das will ich tun? Will Gott deinen Nachbarn retten? Meinst du, das ist Gottes Willen, wenn der noch nicht gläubig ist? Ich denke schon. Aber beten wir auch dafür? Bete ich für meinen Nachbarn? Sehen wir diese Dimension von diesem Schlüssel? Gott will meinen Nachbarn retten, tut das aber nicht. Warum? Weil ich nicht bete. Weil ich nicht für meinen Nachbarn bete. Will Gott Beziehungen hier in der Gemeinde reparieren? Ich denke schon. Will Gott geistliche Erweckung hier und in Detmold? Ja, ich denke schon. Okay, wir können es jetzt weiterziehen. Es kommt auf unser Gebet drauf an. Gott wartet, dass wir ins Gebet gehen. Und ich wollte, dass ihr diesen Schlüssel in eurer Hand habt, damit ihr euch jetzt diese Frage beantwortet, was möchte ich mit diesem Schlüssel machen? Wo will ich diesen Schlüssel einsetzen? Und lieber Bruder, lieber Schwester, liebes Gemeindemitglied, bist du bereit, in diesen Gebetsdienst mit einzusteigen? Ich lade dich auf jeden Fall ganz herzlich dazu ein, darüber mal nachzudenken. Dir das vielleicht von Gott auch selber und persönlich im Gebet und durch sein Wort aufzeigen zu lassen. Dass das Gebet nicht nur eine Option ist, sondern dass es eigentlich ein Muss für uns als Christen und uns als Gemeinde ist. Wir wollen ab den 8. Januar mit unserer Gebetswoche starten. Und ich lade euch ein, dass wir das ein Stück weit, ja, ich will nicht sagen herausfordern, aber doch irgendwo herausfordern, dass es sichtbar ist, ob wir einen Schlüssel in der Hand haben oder nicht. Ob unser Gebet einen Unterschied macht oder nicht, wo wir Dinge, die Gott am Herzen liegen, einfach formulieren und aussprechen. Außerdem wollen wir in diesem Jahr 2022 jeden Monat als Gemeinde beten. Wir werden das immer abwechselnd machen. Am Ende des Sonntags eines Monats zum Ende eines Mittwochs. Also immer abwechselnd. Also einmal Ende Sonntag, am Sonntag, Ende des Monats und dann am Mittwoch am Ende des Monats. Also immer abwechselnd. Ich möchte an dieser Stelle auch daran erinnern, auch morgens um 7 Uhr, jeden Samstag, beten wir hier. Ihr Lieben, Gott möchte uns erhören. Gott möchte uns Dinge geben. Und Gott möchte uns mit seinem Geist überschütten. Aber wir müssen auch dafür beten. Amen.